Ja, ich war auch dabei. Damals. 25 Jahre ist das schon wieder her. Die meisten von uns leben noch. Ein paar sind schon gestorben. Aber uns könnt ihr noch fragen, wie das war damals. Freilich, wir haben auch nicht gleich verstanden, worum es da ging. Und ich muss sagen, bis heute fällt es mir schwer, das alles zu begreifen. Aber ich bin ja froh, dass du da bist, Paulus. Du kannst das so gut erklären. Du kennst die Schrift so gut. Du hast das studiert. Ich kann nur sagen, am Anfang konnten wir es nicht glauben. Wir waren am Ende. Wir dachten, das war's. Aus und vorbei. Ende. Finito. Jesus. Die größte Enttäuschung unseres Lebens. Da hat er uns die ganze Zeit gezeigt, so meinten wir, dass er der Messias, dass er der Retter ist. Da hat er unglaubliche Wunder getan. Er hat einmalige Dinge gesagt, Sachen, die sich niemand ausdenken kann. Und dann ans Kreuz. Ende. Verbrechertod, Schande, Verachtung, der offenbare Beweis, dass er ein Hochstapler war. Gibt es eine größere Enttäuschung? Ja, wenn du jemanden gleich durchschaust, dann ist es ja nicht so schlimm, aber wenn du deine ganze Hoffnung auf jemanden setzt und dann, das war einfach nicht zu packen. Und dann haben uns die Frauen in Aufruhr versetzt am Sonntag früh. Sie haben Jesus getroffen, der ist ihnen erschienen. Was? Jesus erschienen? Was soll das? Ja, und vielleicht, wir wissen ja, die Frauen, wenn die sich was fest einbilden, dann ist es ja schon fast so. Aber wir nüchternen Männer hatten schon größere Probleme damit. Eh klar, die haben uns irgendwelche Geschichten erzählt da. Aber dann die Sache mit dem Petrus und mit dem Johannes. Okay, der Petrus, der ist sehr schnell bei vielem. Wir kennen ihn ja. Aber der Johannes, der weiß normalerweise ja doch, wovon er spricht. Nicht? Und die zwei zusammen, da war es dann schon schwieriger, das zu ignorieren. Und dann noch die Geschichte mit dem Thomas. Du kennst ihn ja auch, den Thomas. Und allen Zwölfen auf einmal. Jesus wieder da bei ihnen. Mitten unter ihnen. Und sie haben ihn angefasst, angegriffen. Da war Körper, Leib, Fleisch und Blut. Die Wunden an seinen Händen und an seiner Seite. Unfassbar. Und trotzdem, die meisten von uns waren immer noch nicht überzeugt. Wir sind ja keine leichtgläubigen Leute. Und dann die Geschichte in Galiläa. Auf einen Berg hat er uns bestellt. Jesus liebte ja die Berge. Und da haben wir ihn alle auf einmal gesehen und ich war auch dabei. Über 500 Personen auf einmal. Da kommt Jesus. Kein Geist, keine Erscheinung, keine Halluzination. Alle gemeinsam haben wir ihn auf einmal gesehen. Und da waren seine Fußabdrücke im Gras. Keine Einbildung. Es stimmt, einige haben nachher auch noch gezweifelt und einige sind gar nie seine Nachfolger geworden, das ist so. Aber wenn die Leute meinen, wir sind leichtgläubig, wir sind Handwerker, wir sind gestandene Leute, Geschäftsleute, uns macht niemand so leicht etwas vor. Wir wissen auch, genauso gut wie vielleicht ihr hier, dass Tote normalerweise nicht auferstehen. Früher vielleicht mal in der Zeit der Propheten, da gab es das, aber seit Jahrhunderten hat das niemand mehr erlebt. Aber wir haben es gesehen, wir haben es gesehen, wir stehen dafür. Wir sind die Zeugen davon, wir waren dabei. Und wir sind jederzeit bereit, das vor Gericht auszusagen und zu bezeugen. Er hatte einen neuen Leib. Und da machte auch das leere Grab dann einen Sinn, dass er nicht mehr drin war, dass wir ihn nicht gefunden haben. Sein Körper ist umgewandelt worden. Er hat einen neuen Körper. Aber Paulus, du weißt das ja noch besser, was das alles bedeutet in seiner ganzen Tragweite, was das wirklich heißt in seiner weltveränderten Auswirkung. Ich habe schon noch einige Fragen an dich. Vielleicht können wir ein bisschen noch drüber reden. Ich begreife noch nicht alles. Aber sag zuerst, wie hast du das erlebt? Du warst ja nicht gerade ohne früher. Du warst ja ein ziemlich arger Typ. Wie bist du eigentlich zu Jesus gekommen? Oder er zu dir?
Wenn ich das so höre, was du zu erzählen hast, was du erlebt hast, man könnte euch glatt beneiden. Ich könnte es ja. Weil ich war ja nicht dabei. Weder damals am leeren Grab, noch unter den Aposteln, noch unter den 500 Zeugen. Auch der Bruder von Jesus, der Jakobus, gehört ja nicht gerade zu meinem Freundeskreis. Und gleichzeitig teilen wir ja was. Das Evangelium vom Gekreuzigten und Auferstandenen, das haben wir gemeinsam. So unterschiedlich wir sind von unseren Situationen her und unserer Begegnung mit dem Auferstandenen. Das verkündige ich ja. Also wer meine Briefe liest, der liest das überall heraus, worum es mir geht. Um diesen Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, unseren Retter. Und zwar einer, der wirklich leiblich von den Toten auferweckt wurde, was kaum ein Mensch fassen kann. Und so bin ich auch zum Apostel der Völker geworden. Aber eigentlich ist ein Wunder, dass ich überhaupt zu diesem erlauchten Kreis gehören darf. Denn ich war ja von Anfang an überhaupt nicht dabei und auch nicht gerade ein Fan von Jesus. Das war ja wirklich verrückt. Ich habe ja die Christen damals verfolgt, weil ich gesagt habe, diese Sekte, diese Irrlehrer, diese Verrückten, denen muss man ein Ende setzen. Das geht nicht. Wer das glaubt, dass einer von den Toten aufersteht, der muss verrückt sein. Und wer das dann noch rausposaunt in die Welt und sagt, da hängt unsere ganze Rettung dran. Irre. Wer denkt sich sowas aus? Ich war dann ein echter Fanatiker vor dem Herrn um den rechten Glauben. Und sie waren dann die Ungläubigen. Die gehörten verfolgt und getötet. Manche machen das ja heute noch mit der gleichen Terminologie. Und ich als Saulus war ein großer Verfolger der Christen. Ich war sogar dabei, als der Stephanus damals gesteinigt wurde und die Leute legten mir hinterher noch ihre Gewänder zu Füßen und huldigten mir, dass ich das wirklich dann auch beobachtet habe und damit auch legitimiert war, weiter so vorzugehen. Und dann ist passiert dieses Wunder, dass ich vom Saulus zum Paulus wurde. Nicht, weil ich das irgendwo durchreflektiert hätte, auch wenn in meinen Briefen viel reflektiert ist. Das kann man sich nicht ausdenken und nicht durch Reflexion erarbeiten. Das funktioniert mich nicht, sondern die Bekehrung durch den Auferstandenen hat der Auferstandene selbst zu verantworten bei mir, damals vor Damaskus. Und das hat mich im wahrsten Sinne des Wortes umgehauen. Dieses Licht aus dem Himmel, das sah nur ich. Und dann diese Stimme noch dazu. Und alle hörten es, die mit mir unterwegs waren, um die nächsten Christen einzufangen und anzuklagen. Diese Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und das gleich zweimal, damit es wirklich unmissverständlich bleibt. Und dann fragte ich, ich ahnte es schon, wer bist du, Herr? Und dann diese Stimme, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und in diesem Moment hat der Auferstandene mich völlig überwältigt und ist auf seine Weise mir erschienen. Ganz anders als dir, aber es war der gleiche auferstandene Christus. Und der stolze Saulus war damals ein Häuflein elend, zerschmettert am Boden im wahrsten Sinne des Wortes, blind, orientierungslos. 3 Tage nichts essen, nichts trinken, erst dann konnte ich wieder sehen. Aber diese 3 Tage waren Tage zum Nachdenken und auch Tage meiner Bekehrung, wo Christus mir erschienen ist, und deswegen schreibe ich sie auch in meinen Brief. Dieser auferstandene Herr, ich habe ihn wirklich gesehen in seiner neuen Leiblichkeit. Ich war sicher, er war es, nicht irgendeine komische Erscheinung, sondern es war eine echte Christophanie. Also Christus ist erschienen und es war wie ein erkennendes Sehen. Mir gingen also alle Kronleuchter auf und das hat Gott durch sein Wirken zustande gebracht. Denn verdient hatte ich es eigentlich nicht. Und ich schreibe das ja auch so mit diesen Worten. Zuletzt, gleichsam einer unzeitigen Geburt, erschien der Auferstandene auch mir. Und ich bin der Letzte in dieser großen Reihe der Zeugen. Zu allerletzt. Eigentlich Schimpf und Schande über mich durch die Verfolgung der christlichen Gemeinde. Und dieses Wort Fehlgeburt nimmt man ja nicht so leicht in den Mund, wenn man weiß, was das wirklich bedeutet. Ich meine damit Folgendes. Gott hat mich ja für mein Leben schon vorherbestimmt und hat ein Ziel mit mir. Ich habe das nur nicht erkannt. Das heißt, eigentlich erst zum späteren Zeitpunkt, als Christus mich überwältigt hat. Gott hat mich schon im Mutterleib dazu bestimmt, der Apostel der Völker zu werden. Aber das Leben, was man dafür braucht, das habe ich erst jetzt, dadurch, dass der Auferstandene mir erschienen ist. Von mir aus habe ich die Qualitäten dazu ja nicht, Apostel zu sein. Es ist reine Gnade Gottes. Und dann haben wir ein Wunder, was wir teilen, wir beide. Du als der Augenzeuge der Auferstehung und ich, dem Jesus als der Auferstandene erschienen ist. Das ist ja Inhalt unserer Verkündigung vom Gekreuzigten und Auferstandenen. Und da sind wir eins. Wir sind zwar nicht zeitlich gleichgestellt, da bist du mir weit voraus, ich werde dich nie einholen, aber qualitativ sind wir auf Augenhöhe und mit Blick auf Christus unterwegs.
Wow. Unglaublich, dass er das bei dir geschafft hat. Ja, bei mir auch.
Immerhin. Ich wundere mich immer noch.
Stark.
Aber erzähl doch mal, wie kannst du Auferstehung verstehen? Jetzt aus deiner Erfahrung, aus deinen Begegnungen mit dem Auferstandenen. Warum ist das denn so entscheidend für uns, für dich und für mich, dass Christus auferstanden ist?
Ich meine, du hast ja auch mitbekommen, dass wir damals ziemlich lang gebraucht haben, um das zu glauben zu können überhaupt. Mhm. Irgendwie annehmen zu können. Ich meine, er hat es ja eigentlich gesagt und angekündigt, wie er gelebt hat, Jesus.
So nach aber, der Schrift, ja.
Ja, und dann selber da in der Unterweisung der Jünger, die haben uns das ja alles erzählt, die zwölf und die ständig bei ihm waren, dass er ihnen das ja vorausgesagt hat, da in Galiläa und überall hat er schon dreimal davon gesprochen, dass er getötet werden muss und auferstehen. Aber das war so unfassbar, dass wir ziemlich lang gebraucht haben dafür. Aber dann war es nicht mehr zu leugnen. Aber was das wirklich bedeutet, dann am Auferstehungstag, da waren ja dann die zwei unterwegs da mit ihm, dann nach Emmaus, und da hat er ihnen schon einiges erklärt. Und wir haben sie dann natürlich gefragt, ja, was hat er genau gesagt und wie können wir das jetzt verstehen und begreifen? Und in diesen 40 Tagen, wo er dann da war unter uns, da hat er uns dann schon ja, die Schrift erklärt. Da hatten wir Intensivkurs. Und da haben wir schon zum Beispiel mehr und mehr verstanden, ja, die einen schneller, die anderen langsamer, aber dass der Tod, ja, gerade wenn man liest da die Schriften, die Schöpfungsgeschichte, das war dann die Strafe dafür, für die Schuld. Und seitdem müssen wir sterben. Und wir haben nicht die Hoffnung, dass es dann genauso toll und schön sein wird, wie jetzt dieses Leben, so bunt und schön und herrlich, sondern der Tod, weil wir Sünder sind. Und dass er das besiegt und überwunden hat, das war so ein Aspekt, ein Teil des Ganzen, das er uns beigebracht hat und was wir dann nach und nach verstanden haben und dann auch weitergesagt haben.
Was hat dich denn am meisten überzeugt? Also wo hat es denn bei dir Klick gemacht, dass es wirklich der Auferstandene ist und es wirklich um die Auferstehung geht und dass ohne die Auferstehung was fehlen würde bei diesem Jesus?
Ja. Na ja, damals, da wo wir alle zusammen waren in Galiläa, das war schon ein starker Moment, ihn da gemeinsam zu sehen und dann auch mit den anderen drüber zu reden. Und dass er uns da eben auch gesagt hat, ihr habt jetzt den Auftrag, das weiterzusagen und rauszugehen. Und da habe ich auch verstanden, dass Gott etwas vorbereitet hat für uns, was wir dann raustragen müssen in die ganze Welt. Und dass er da nicht nur uns Juden gemeint hat, sondern dass er schon von Anfang an da alle im Blick gehabt hat und dass er, ja, der Johannes, der hat ja dann mehr vom ewigen Leben, weniger vom Reich Gottes, mehr vom ewigen Leben gesprochen, von einem neuen Leben, das wir jetzt schon haben können. Aber dass Gott sich das schon für alle ausgedacht hat und dass er uns jetzt da rausschickt, das allen zu sagen und zu bringen, das hat mich schon fasziniert, diese Weite von Gottes Herz und dieser Auftrag. Und
aber der Auftrag ist ja inhaltlich klar definiert. Also ich denke, wir sprechen ja gemeinsam vom Kreuz und von der Auferstehung. Ja. Das heißt, beides gehört ja zusammen. Das Kreuz alleine, wenn das die Endstation gewesen wäre, ohne Auferstehung, ich glaube, Jesus wäre dann eine Person der Weltgeschichte gewesen, vielleicht als Fußnote der Weltgeschichte, in einem kleinen geografischen Raum, damals in Palästina, den hätte man innerhalb weniger Jahrzehnte vergessen. Aber wenn wir beides raustragen, auch mit dem Auftrag, den Jesus euch gegeben hat und auch mir gegeben hat, den Gekreuzigten und Auferstandenen zu verkündigen. Ich denke, das ist eigentlich die Revolution der Weltgeschichte. Und ich denke, dass wir auch nur dadurch wirklich gerettet sind. Also wenn einer für uns am Kreuz stirbt für unsere Sünden, dann können wir das ja glauben. Aber wir werden nie Gewissheit haben, dass das auch Realität ist und wirklich stimmt.
Ja.
Wenn nicht einer auch aufersteht und sagt, ich habe das wirklich für euch getan. Der Jesus ist ja nicht für seine eigenen Sünden da gestorben, auch wenn es ein Verbrechertod war, sondern für unsere Sünden. Ich glaube, das macht den Unterschied.
Ja, ja, und wir haben ja zunächst wirklich geglaubt, Gott hat ihn gestraft.
Mhm.
Ich meine, du weißt das ja, die Stelle da im Alten Testament, da in der Schrift, verflucht, wer am Holz hängt, das war der Fluch Gottes. Ich meine, das war wirklich für uns die Katastrophe. Das Zeichen, dass er offenbar nicht gesegnet, sondern verflucht war von Gott.
Das glauben wir einige bis heute noch. Ja?
Ja. Also von daher, das hat schon was benötigt, das zu überwinden.
Mhm.
Und zu erkennen, dass der Verfluchte der Lebendige ist.
Mhm.
Der Herr der Welt. Ich meine, das ist schon ein Übergang. Der ist nicht ohne.
Mhm. Aber es gibt ja immer noch genug Leute, die sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten.
Ja.
Kann es nicht sein. Gibt es nicht.
Ja.
Wenn ich das mal für mich durchdenke als Paulus, das heißt ja, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist ja auch Christus auch nicht auferweckt. Mhm. Weil das würde ja unter diese Überschrift auch fallen. Das heißt auch, unsere Predigt wäre ohne Inhalt. Wir hätten im Endeffekt nichts zu sagen außer schönen Worten. Und auch der Glaube der Menschen wäre ohne Inhalt, ohne die Auferweckung der Toten. Und die christliche Verkündigung wäre ein ganz großer Betrug an den Menschen. Das heißt, im Endeffekt dürfen wir die Auferstehung der Menschen ja nicht vorenthalten.
Ja.
Das eine ist ja zu glauben, er ist für meine Sünden gestorben, aber Realität wird das ja erst durch die Auferstehung.
Ich war ja auch ziemlich erstaunt über den Petrus, dass er dann auf einmal so bei Pfingsten dann mit der Auferstehung anfängt und dann alle aufruft zur Bußheit, und weil Jesus auferstanden ist und wie er das auf einmal geblickt hatte, da war ich ziemlich erstaunt über den Petrus auch.
Ja, ich habe ja gestaunt, dass der Jesus mir nicht als der Gekreuzigte da erschienen ist oder der im Grab liegt da, wo ich dann die Grabstätte besuche und dafür sorge, dass da alles aufgeklärt wird, sondern als wirklich als der Auferstandene. Aber diese Auferstehung hat ja auch Folgen. Also wenn Christus nicht auferweckt wurde, dann wäre ja unser christlicher Glaube völlig sinnlos. Das heißt, wir würden immer noch Sünder sein, wir wären unerlöst, wir wären hoffnungslos verloren. Glaube wäre bedeutungslos und unser Tod, den sterben müssen wir trotzdem, wäre ja endgültig. Das, wir hätten keine Perspektive. Aber ich glaube, dass wir erst von der Auferstehung her begreifen können, dass der Tod Jesu am Kreuz uns das Heil bringt. Denn, wie ich schon sagte, Christus ist ja nicht aufgrund seiner Sünde gestorben, weil er irgendwas getan hätte, sondern er hat unsere Sünden beseitigt.
Es war ja eine Art Bestätigung, oder?
Ja?
Dass Gott ihn dann bestätigt hat als den Retter, als den Messias.
Ja. Ja. Gott steht dazu. Und trotzdem gibt es Leute, die das nicht glauben können. Die glauben weder, dass Christus auferstanden ist, noch dass es eine Auferstehung von den Toten gibt. Aber wieso ist das für uns so wichtig? Für dich als einer der Zeugen, für mich als Paulus, dass wir an den Auferstandenen glauben.
Naja, die Zeiten sind ja jetzt nicht einfacher geworden in den letzten 25 Jahren. Da hat sich einiges abgespielt, aber wenn man auch die Kaiser anschaut und die ganze politische Entwicklung und die Jugend sowieso. Und manche meinen ja, dass das Ende der Welt ziemlich nah bevorsteht oder Krieg kommt und alles Mögliche. Für mich ist das schon ganz wichtig zu wissen, dass wir Zukunft und Hoffnung haben und dass es weitergeht, dass da am Ende nicht jetzt der riesige Weltkrieg steht, sondern ja, und jetzt alle Völker aufstehen gegen die Römer oder die Römer gegen die Juden und jeder gegen jeden, sondern dass Jesus da am Ende steht, dass das Ganze ein Happy End hat. Das ist schon wahnsinnig toll, das ist super.
Ja. Und wenn ich so an unseren Bruder Petrus denke, der dann so sagt in seinem Brief, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das heißt, wir tragen ja die Auferstehung auch schon mit uns.
Ja.
Ja, wir sind Zeugen dieser Auferstehung als lebendige Hoffnung.
Ja.
Das ist was sehr Konkretes, was wir mitnehmen durch unser Leben.
Und du hast auch mal gesagt irgendwo, ich glaube, du musst das noch niederschreiben, aber du hast irgendwo gesagt, dass Jesus da der Erste war, die Erstlingsfrucht oder der Anfang von dieser neuen Schöpfung.
Genau.
Und dass wir deshalb auch wissen, dass wir auch das Gleiche wie er dann erfahren werden.
Ja.
Das hat mich ziemlich beeindruckt, wie du das gesagt hast.
Ja, das ist der Vergleich mit dem Adam. Ne? Also es gab ja schon, Gott hat ja schon diese Schöpfung wunderbar gemacht, aber die Menschen haben es ja versaut damals. Und gut, dass Jesus nochmal, dass Gott mit Jesus nochmal einen neuen Anfang macht. Eine neue Schöpfung schenkt und auch neues Leben. Das heißt, Gott buchstabiert das alles nochmal komplett neu durch für uns und macht in Jesus uns vor, worum es ihm geht. Also wirklich um Vergebung der Schuld, um neues Leben, um Hoffnung, Zukunft, Ewigkeit. Ja. Darauf kommt es an. Aber ich wollte nochmal fragen, also du warst ja unter den Zeugen dabei. Wie kann ich mir denn vorstellen, wie die Toten auferstehen? Wie kann ich mir das vorstellen? Und was für ein Leib sie bekommen? Ihr habt ja Jesus gesehen.
Ja, ja.
Ich ja so greifbar nicht.
Ich meine, ich war nicht jedes Mal dabei und ich war nicht der Thomas. Ich habe jetzt nicht da seine Wunden angefasst. Aber das war schwer zu begreifen, aber es war einfach so. Ich meine, der war da und er war leiblich. Er war zum Angreifen. Mhm. Und dann hat er ja sogar gegessen. Also da waren sie einmal,
Frühstück
dort versammelt waren. Ja, das auch. Und dann hat er Fisch gegessen. Ja. Auch da, genau, wie sie dann die 12 da oben waren, da im Obergemach. Da hat er ja dann gesagt, habt ihr was zum Essen da? Und hat er Fisch gegessen da vor ihnen. Offensichtlich, weil er ihnen zeigen wollte, er ist Fleisch und Blut. Und er sagt ja selber, ich bin kein Geist. Geist hat er nicht Fleisch und Blut und kann auch nicht essen. Also, das ist ein Körper und trotzdem, die zwei da nach Emmaus, die haben ihn zunächst gar nicht erkannt. Also der war so anders, dieser Körper, dass sie ihn nicht gleich erkannt haben. Erst wie er dann das Brot gebrochen hat, aber ein Geist kann wiederum kein Brot brechen. Also das war zum Angreifen mit einem Körper und trotzdem war das ein Körper, der Dinge kann und Eigenschaften hat, die unser Verstehen übersteigen. Ja, ein Leib, der Körper, der unglaublich toll ist und viel kann, was wir uns gar nicht so ausmalen können, aber trotzdem ein Körper ist, der ganz konkret ist und den wir angreifen konnten. Und irgendwie muss es ja doch ein Zusammenhang gewesen sein mit seinem Körper, der da im Grab gelegen ist, weil der war ja heraus und das war ja der Körper, der umgewandelt worden ist in diesen neuen Körper. Ja, aber wie genau? Ja, vielleicht können das später mal irgendwelche Forscher rausfinden, aber vielleicht haben sie dann auch schwer, das rauszufinden, wie das war.
Ja, ich meine, ich muss mir ja auch irgendeine Vorstellung machen. Ich war ja damals nicht dabei am Ostermorgen und trotzdem muss ich überlegen, wie kann ich mir das vorstellen mit diesem Auferstandenen? Und ich habe da für mich ein Bild gefunden. Mir hilft die Schöpfung da als Vorbild. Wenn jemand stirbt, ist das ja eigentlich eine Grundvoraussetzung für ein neues Leben. Das machen wir bei der Taufe zum Beispiel deutlich. Also wenn da einer getauft wird, der wird mit Christus begraben, in den Tod und zum neuen Leben auferweckt. Das wird ganz deutlich. Genauso ist das, um einfach mal dieses Bild zu gebrauchen, wie mit einem Saatkorn. Also wenn ich ein Saatkorn in der Hand habe, dann ist das ja eine andere Gestalt, ein anderer Leib als eine fertige Pflanze. Ja, wenn ich überlege, dass da mal ein Saatkorn war und jetzt so eine riesen Palme da steht, das ist doch gewaltig. Wer hätte das geahnt, dass aus diesem kleinen Saatkorn sowas rauskommt? Das heißt, der Leib sieht ja anders aus als das Saatkorn und da gibt es also jetzt keine Kontinuität in dieser Leiblichkeit und trotzdem ist es das Gleiche. Und so kann ich mir vorstellen, dass Gott jedem Samen auch so einen eigenen Leib gibt. Alleine wenn ich die Tulpen sehe, dass jeder einzelne Tulpensamen, jede Tulpenzwiebel bringt eine andere Tulpe hervor. Sie sind zwar auf den ersten Blick sehr gleich, aber wenn du ins Detail schaust, sie sind so unterschiedlich, trotzdem sind sie Tulpen, wie die da dort stehen. Und so kann ich mir das vorstellen, dass Gott uns bei der Auferstehung einen neuen Leib schafft und wir trotzdem die gleichen sind. Ja, in der Schöpfung gibt es ja genug Alternativen, die das zeigen, eben diese Unterschiedlichkeit und doch das Gleiche. Und ich kann mir vorstellen, als Paulus, dass zwischen dem Irdischen, also dem, was wir jetzt hier sind, und dem auferweckten Menschen die Identität schon bewahrt bleibt. Das heißt, wir werden die gleichen bleiben, weil wir Gottes Schöpfung sind und auch individuell geschaffen sind. Und trotzdem verändert sich was. Also das Korn, was in die Erde gelegt wird und dann die Pflanze, die etwas völlig Neues darstellt, dazwischen liegt ja der Tod. Da muss ja was passieren. Das heißt, es braucht Tod und Auferstehung, damit ein neues Gestalt gewinnt und trotzdem das Gleiche ist. Kompliziert. Aber ich denke, es lohnt sich mal drüber nachzudenken.
Ja, das ist ein ganz gutes Bild. Ja.
Ja, gute Frage. Ich denke, die sollten wir noch beantworten. Ja. Du oder ich? Wer zuerst?
Fang du mal an jetzt.
Also was ich stark finde, was es für mich bedeutet. Für mich bedeutet, Jesus hat das vorgemacht, wie das ist mit der Auferstehung. Und wenn ich an Jesus glaube, mein Leben an ihm binde, dann blüht mir das auch. Das heißt, ich werde auch eines Tages von den Toten auferstehen. Und so wie Christus gestorben ist, werde ich auch sterben müssen, aber zu einem neuen Leben auferstehen. Und das gibt mir echte Hoffnung. Ja, und das fängt damit an, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist und wirklich das auch besiegelt hat, dass meine Sünden vergeben sind durch seine Auferstehung. Weil ich gesagt habe, das neue Leben beginnt jetzt schon und das spreche ich dir zu. Und ich bin auch gespannt darauf, dass wir, die wir an Christus glauben und mit ihm leben, eines Tages auferstehen werden. In welcher Form das geschieht, bin ich als Paulus mir auch nicht so ganz sicher. Auch in meinen Briefen gibt es ja so verschiedene Aussagen. Das zeigt ja auch, dass ich damit ringe. Aber ich glaube, dass Gott uns eindeutig als seine Geschöpfe identifiziert und wir auch einander erkennen werden. Ja, in welcher Form das geschieht, in welcher Leiblichkeit, kann ich mir nicht vorstellen. Das liegt jenseits meines Horizonts. Ja, aber ich freue mich darauf, dass ich mit Christus leben werde, mit diesem Auferstandenen. Und das jetzt schon beginnt. Und bei dir?
Ja, ich muss ein bisschen von mir jetzt reden, von mir selber, weil ich war, wie ich so ein junger Mann war, sehr hoffnungslos und verzweifelt. Ich war ziemlich schlecht drauf, da war ich so 14 Jahre. Und ich habe mir gedacht, es gab ja auch da bei uns Leute, die schon an eine Auferstehung geglaubt haben, aber dann waren ja viele auch skeptisch, da unter den führenden Experten da, dass es keine Auferstehung gibt. Und ich habe das auch geglaubt, dass es keine Auferstehung gibt. Und damals hatte ich eine Phase, da ging es mir gar nicht gut. Und da dachte ich, wenn das alles ist, dieses Leben, und dann schuf das dich ab. Ja, wie gesagt, schwierige familiäre Verhältnisse damals. Und dann dachte ich, da schufst du es, hast vielleicht irgendwann Familie, hast einen Beruf und irgendwann gibst du den Löffel ab und das war's dann. Und das Leben war nicht sehr schön für mich. Und ich habe mir gedacht, was hat das Ganze für einen Sinn? Wozu? Also was soll das Ganze? Habe keine Perspektive gesehen. Also es war wirklich schwere Zeit für mich. Ja, und wo ich dann das verstanden habe, da mit der Auferstehung und dem neuen Leben und dass Jesus das Todesproblem gelöst hat, da hat sich das alles neu aufgetan. Ich gebe nicht den Löffel ab und dann ist vorbei, sondern ich habe Hoffnung und Zukunft und die gibt mir Gott. Und das weiß ich, weil Jesus auferstanden ist, weil er ihn auferweckt hat. Und das hat mein Leben revolutioniert und das war großartig. Und seitdem habe ich ja, Freude und Hoffnung und weiß, es ist nicht vorbei dann, es ist nicht alles sinnlos gewesen. Eben für mich war die Sinnfrage so wichtig. Es ist nicht sinnlos. Es bleibt und es geht weiter. Und ja, ich habe ein ewiges Leben vor mir. Das war großartig, ja.
Und ich denke, das müssen wir den anderen Leuten auch sagen. Ne? Das heißt, ja, wir werden nicht aufhören, vom gekreuzigten Auferstandenen zu reden. Das genau. Ist Evangelium, das werden wir weiter verkündigen.
Das macht man.
Den Auftrag hast du damals von Jesus direkt bekommen. Mir hat er den ein bisschen später gegeben. Ja. Aber so sind wir gemeinsam unterwegs.
Das tun wir weiter, genau.
Gottes Segen.
Dir auch, Paulus.